Herzlich willkommen zur 8. Folge. Heute mit einem Überraschungsgast, um über ein Thema zu sprechen, das viele von euch da draußen betrifft. Wiedereinstieg nach Verletzungspause. Ich bin Lutz.
Und ich bin Tommy. Und wir haben heute den Boris Zupa als Gast, der ein absoluter Experte auf dem Gebiet der Physiotherapie ist. Boris, stell dich doch mal bitte vor.
Hallo, mein Name ist Boris. Ich wohne und lebe in Wien. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, arbeite als Physiotherapeut seit dem Jahr 2009, eigentlich 2010. 2009 habe ich meinen Abschluss fertig gemacht, also schon relativ lange. Als Trainer arbeite ich zusätzlich seit 2012, genau, auch schon eine Zeit. Ich habe jetzt ein kleines Studio in Wien selbst, im 13. Bezirk. Davor hatte ich ein CrossFit-Studio, habe in verschiedenen Physio-Einrichtungen gearbeitet, freiberuflich und angestellt, habe Sportteams betreut oder Einzelsportler, bis jetzt schon alles quer durch die Bank. Und freue mich, dass ich hier Gast bei euch im Podcast sein darf.
Sehr schön. Ja, bevor wir uns jetzt in Details vertiefen, würde ich gerne erstmal von euch beiden wissen, hattet ihr denn eigentlich schon mal eine Verletzung und wie seid ihr damit umgegangen?
Ich fange mal an. Also ich hatte einen Kreuzbandriss gehabt. Wie bin ich da vorgegangen? Ich hatte mir das vordere Kreuzband beim Fußball gerissen, ganz klassisch, wie es wahrscheinlich ganz viele haben. Bin danach erstmal ausgefallen. Als kleiner 17-jähriger Bub ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich kann wieder Fußball spielen. Tatsächlich war es aber im Nachhinein gar nicht mal so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Tatsächlich 4 Wochen, glaube ich, nach dem vorderen Kreuzbandriss, also ich bin direkt zur Physio gegangen, wurde dann für die OP wieder fit gemacht. Das heißt, ich konnte eigentlich schon wieder fast alles machen. Vielleicht jetzt nicht auf ganz hoher Belastung, aber ich war mein Knie, konnte ich wieder ganz normal beugen, strecken, hatte keine Schmerzen mehr. Bin dann ganz normal zur OP gegangen. Ich habe dann aus meinem Oberschenkel habe ich eine Sehne herausgeschnitten bekommen. Die Fachbegriffe kriege ich jetzt absolut nicht mehr zusammen. Und bin danach nochmal weitere 3 Monate in die Physiotherapie gegangen. Nach und nach wurde hier die Belastung gesteigert. Also wir haben viel mit Krafttraining, Beinstrecke, Beinpresse gearbeitet. Natürlich zu Beginn Lymphdrainage und alles, was dazugehört. Aber nach 3 Monaten war ich dann so weit, dass ich in Anführungszeichen wieder ganz normal am täglichen Leben teilhaben konnte. Und dann ging es danach wieder zurück auf den Fußballplatz, habe aber weiterhin noch den Kraftsport beibehalten. Und muss auch tatsächlich sagen, damit hatte ich nie wieder Probleme. Wo oder weshalb ich letztendlich wirklich aufgehört habe, waren meine Außenbänder in dem rechten und linken Sprunggelenk. Die habe ich mir 4-mal überdehnt und 1-mal doppelt abgerissen. Und irgendwann hat schon auch absolut keinen Bock mehr, weil gerade zu diesen Außenbändern, man kann gerade wieder gerade auslaufen und das Team will, dass man wieder spielt. Funktioniert dann auch ziemlich gut. Hab dann diese Schienen, wo man da kennt, habe ich dann immer während des Fußballspiels getragen, war natürlich extrem unangenehm, aber Hauptsache man konnte eben wieder Fußball spielen, bis ich dann, wie gesagt, vor einem Spiel, das ich nie vergessen, habe ich mir, weil ich schon so ein bisschen Schmerzen hatte, habe ich mir eine doppelte Ibuprofen reingezogen und dann hat es richtigen Schlag gegeben während des Spiels, konnte gar nicht mehr auftreten und ja, hab mir noch gedacht, ja gut, ich kann zwar nicht mehr auftreten, aber der Schmerz, der hält sich diesmal sogar in Grenzen. Ist natürlich alles direkt schön blau angelaufen und ja, auf gut Deutsch so ein Gehirn da rausgekommen seitlich. Hab gedacht, naja gut, morgen wird das schon wieder ganz gut sein. Und am nächsten Morgen, so wie es dann halt ist, kann man ja eigentlich schon wieder auftreten, wenn es nur eine Überdehnung ist. Und bin halt morgens erstmal voll hingefallen, weil da war gar nichts mehr mit auftreten. Das war schon blau, lila, fast schon schwarz hinten dran. Und dann war es diesmal der doppelte Abriss. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Irgendwann hast du auch keine Lust mehr darauf.
Ja, also der Knöchel ist natürlich ein anderes Thema, aber wie alt bist du, wenn ich dich fragen darf?
Ich bin jetzt 32.
32, weil mit 17 so eine relativ gut überlegte und sorgfältig herangeführte Physiotherapie ist jetzt, das ist jetzt doch schon noch 15 Jahre her. Das,
genau.
Das, was du gerade beschrieben hast, hört sich nach einem Traumfall an, nach Verletzung direkt mal zur Physio, um vorbereitet zu werden für die OP, um dann nach der OP schneller, sinnvoller, sicherer zurückzukommen, weil die Dinge, die du dann machen musst, schon geübt wurden und nicht mehr komplett neu sind. Das ist fallen viele. Warst du in einem Profiverein, der das begleitet hat, oder hast du einfach viel Geld in die Hand genommen oder deine Eltern, die das gezahlt haben? Oder,
nee, tatsächlich.
Zufall und glücklich?
Also glücklich. Ich würde dann einfach sagen, Zufall und glücklich. Max, wenn du das irgendwie hören solltest, das geht Props an dich. Ja. Er war eben gerade fertig mit der, jetzt lass mich lügen, ich glaube, er hat eine Ausbildung als Physio gemacht, genau, er hat das nicht studiert. Und
bei euch ist das anders, genau, da kann man, weiß
schon. Genau, richtig. Und dementsprechend hat er ganz, also ich bin hingegangen, habe gesagt, hier, Kreuzbandriss, ganz klar, wie gehen wir da vor? Und dann bin ich auch relativ schnell drangekommen. Und mit dem Max, wie gesagt, der motiviert, das hat auch gepasst. Der war, lass mich mal lügen, 5, maximal 7 Jahre älter, glaube ich, damals. Der wusste auch dann, wie man oder was man auch mit mir machen kann. Und war natürlich auch engagiert hinten dran und motiviert, eben schnell wieder normal unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, das hat der Max dann schon ziemlich gut gemacht. Und wie gesagt, ich hatte nie wieder Probleme, gar nichts.
Also ich kenne im Jahr 2023, 2024, jetzt ist ja schon Jänner 24, durchaus Leute, die das deutlich schlechter versorgt bekommen haben, so ein Kreuzband. Und das ist 15 Jahre her. Also cool, sehr gut. Das ist natürlich ein sehr erfreulicher Punkt. Die Knöchel sind eine andere Sache. Du hast kurz gesagt, dass du Schmerzmittel genommen hast vorm Sport.
Das war nicht so schlau.
Nein, das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute gar nicht wissen, dass es ist ein kurzer Exkurs, hat jetzt nicht unbedingt mit dem Thema, das wir eigentlich besprechen wollten, zu tun, aber ist, denke ich, eine wichtige Information für viele Leute, die es gar nicht so richtig wissen. Ich wusste es nämlich auch nicht. Mir hat das ein Nephrologe, also ein Nierenfacharzt, erklärt, wenn man Schmerzmittel vor allem Ausdauerbelastung oder Spielsport nimmt, kann das extrem schädlich für die Nieren sein. Das ist schädlicher als eine durchzechte Nacht. Die Nieren haben einen Blutkreislauf, der selbst regulierend ist. Also sie können regulieren, wie viel Blut zu oder abgeführt wird, je nachdem, wie der Durchfluss der Niere sein soll. Schmerzmittel, ich kann es nicht ganz genau wieder erklären. Mhm. Es gibt unterschiedliche Schmerzmittelarten und die machen entweder die Niere auf, das heißt, die wird viel zu viel durchflutet, oder sie machen die Niere zu, das heißt, sie kann nicht so viel Flüssigkeit abbringen, wie sie soll. Wenn jetzt hier ein Nephrologe zuhört und das besser erklären kann in den Kommentaren, ist das natürlich toll für alle, die zuhören. Generell Takeaway, Schmerzmittel vor Ausdauerbelastung, egal ob das ein Hobbymarathon ist oder ein Profispiel, wäre eher lokal zu applizieren, also durch eine Spritze in das betroffene Gewebe, als im oralen Bereich das zu nehmen, weil es anscheinend wirklich schlecht für die Nieren ist. Viele Hobbysportler machen das vor allem, kennt ihr wahrscheinlich, Marathon, Ultralauf oder so ein Spaßlauf wie Wildsaul Run heißt das bei uns, oder Spartan Race, wo es teilweise auch ernst zugeht, das ist mir durchaus bewusst. Die meisten Leute machen das aber am Spaß, an der Freude. Also hier oder vom Fußballspiel, Tennisspiel, ein bisschen darauf achten, dass man den Körper nicht unabsichtlicherweise sehr schädigt, indem man Schmerzmittel nimmt, obwohl man das besser nicht machen sollte in der Situation. Dann eher nachsehen.
Das ist interessant, weil ich glaube, auch gerade so Profis oder desto höher es wird, das hört man ja immer wieder, es ist ja wie Bonbons nehmen, so ungefähr.
Ja, genau, ich habe das beim Footballspielen auch gemacht. Und wie gesagt, das ist eine Information, die habe ich letztes Jahr bekommen und war sehr, cool, gut zu wissen, dass man potenziell, wahrscheinlich passiert es nicht so einfach, aber potenziell die Niere schädigen kann, wenn man Schmerzmittel vor einer intensiveren körperlichen Belastung ballert.
Ja. Jetzt hast du schon bis auf den Tommy eingegangen. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, hattest du denn schon eine Verletzung?
Und ja, das ist auch eine spannende Frage. Ich glaube, das wurde ich so noch nie gefragt. Definitiv, ich habe mir mit knapp 20 einen Wirbelkörper gebrochen, L5. Das war eine Stressfraktur durchs Footballspielen, die mich dann von einem sehr ambitionierten Hobbysportler zu einem nicht mehr Hobbysportler gemacht hat. Also ich durfte dann nichts machen für ein ganzes Jahr lang. Ein halbes Jahr musste ich ein Korsett tragen und das hat natürlich meine sportliche Karriere ziemlich durcheinander gebracht. Ich habe dann auch sehr lange mit der Physio herumgetan. Da habe ich die Physio dann kennengelernt als quasi Patient und dann als Studierender der Medizin mir gedacht, eigentlich ist das viel cooler, wenn ich mit den Leuten direkt arbeiten kann. Und habe mich dann zur Physiotherapie angemeldet und bin auch genommen worden. Also ja, Rückenverletzungen kenne ich gut. Sonst muss ich ehrlicherweise sagen, dass mal was wehgetan hat in der Schulter oder dass die Hüfte mal gezwickt hat oder das Knie sich mal gemeldet hat, das alles. Aber so eine richtige Verletzung, wo ich selbst einen Reha-Prozess bis auf den Rücken durchmachen musste, hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Mit fast 40 fast eine Seltenheit. Zeigt aber vielleicht auch nur, dass Kraftsport nicht so verletzungsanfällig ist und ich sonst einfach nichts mache.
Ja.
Also Spielsport ist definitiv riskanter als Krafttraining machen.
Ja. Das wird dann auf jeden Fall ein schöner Ausschnitt, Lutz, für Instagram, oder?
Absolut.
Was, dass ich eine faule Frau bin und nur gern trainiere?
Nein. Dass Kraftsport doch nicht so schädlich ist.
Ach so, ja klar. Ja, voll.
Ja. Ja, was ich glaube, was die Studienlage angeht, ist, glaube ich, die Verletzungsgefahr bei 1000 Stunden Kraftsport viel geringer als bei 1000 Stunden Joggen und so weiter.
Ich denke, deswegen, das ist ein guter Punkt. Viele Leute verwechseln ein bisschen Schmerzempfinden gleich mit einer Verletzung.
Ja.
Gerade wenn, so wie du gesagt hast, das Joggen, das ist ja so die Einstiegsvariante, die von vielen Leuten empfohlen wird. Ich möchte gern fitter werden, jetzt haben wir den Jahresende gleich hinter uns. Jänner ist mehr oder weniger durch. Viele Leute haben sich vorgenommen, jetzt mache ich ein aktiveres Leben und werde ein bisschen gesünder und möchte ein bisschen Bewegung machen. Dann fangen sie an zu laufen und nach 3-4 Wochen regelmäßig laufen, 3-4 Mal die Woche, von 0 auf quasi 100, tut auf einmal alles weh. Warum? Weil der Kapselbandapparat sich nicht anpassen konnte. Die Muskeln machen den Spaß noch mit für eine längere Zeit, aber selbst die werden sich wahrscheinlich irgendwann mal melden. Nur dann tun die Knie weh und dann tun die Knöchel weh oder die Hüfte ist beleidigt. Man hat eine Tendinopathie irgendwo, weil man halt einfach viel zu viel macht. Das Joggen alleine hat, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, das 4- bis 6-fache Körpergewicht pro Schritt im Laufen zu verursacht das. Also der Körper muss pro Bein, pro Schritt im Laufen, das 4- bis 6-fache im langsamen Laufen abfangen und wenn man schneller läuft, natürlich dann entsprechend mehr bis zum 10-fachen des Körpergewichts pro Bein pro Schritt. Also das ist schon extrem viel, wo die Leute dann sich wundern, dass sie sich irgendwie wehtun im Vergleich zum Kraftsport, wenn man das mit Anleitung und Hirn macht. Die meisten Leute kriegen dann ein bisschen besseren Erfolg hin.
Ja. Ja, dann will ich mal ganz kurz über meine Verletzungsmiserie reden. Also prinzipiell bin ich eigentlich sehr frei gewesen von Verletzungen. Ich hatte mal im hinteren Oberschenkel einen Muskelfaserriss und in der Wade, aber das sind ja so Mikrotraumen, also nichts Langwieriges.
Das ist spannend, weil ich gerade beim hinteren Oberschenkel eher das Gefühl hätte, dass die Leute ein bisschen länger dran laborieren. Also bist du da auch gleich abgefangen worden von einem Netz oder hast du einfach gewusst, was du machen musst?
Ich habe relativ gewusst, was ich machen muss und was halt mein Vorteil war. Ich habe in einer Mannschaft gespielt, wo ein wirklich ein sehr guter Mannschaftsarzt war. Und ja, der hat mich dann relativ schnell versorgt. Der war damals in der ersten Bundesliga Basketball unterwegs und der hat mir dann so einen Verband gemacht, der mir sehr viel Stabilität vor allem in der Muskulatur gegeben hat. Und ich war ja auch relativ gut austrainiert. Ich habe schon da Krafttraining gemacht gehabt. Ich glaube, ich war nach 3 Wochen wieder ganz normal im Mannschaftstraining.
Ne? Okay, wow, das ist flott, aber gut, wenn es gut funktioniert.
Ja, also ich habe eine schlaue Sache. Ja. Also ich mache das auch bei allen, wo ich weiß, dass die halt so eine Verletzung haben, ist bei mir immer, und das hört sich immer für viele lustig an, für mich ist das Gen da so der Hauptmarker, wie lang die Verletzungspause dann ist. Also das heißt, wenn der nach 4 Tagen schmerzfrei wieder gehen kann, heißt es, wir haben sie ungefähr im Rahmen von 3 bis 4 Wochen, bis der wieder spielfähig ist.
Ja? Das ist ja ein guter Marker. Man macht es ja schlau, das mal an einem leichteren Beispiel oder einer leichteren Aufgabe festzumachen. Funktioniert das jetzt schon? Das ist ja generell eines der Probleme im Return to Sports. Aufgrund deiner Einladung habe ich mir ein bisschen Gedanken zu dem Thema gemacht vorab. Und ich denke, man muss ein bisschen differenzieren, weil Return to Sports ist etwas anderes als Return to Training, ist etwas anderes als Return to Competition, ist etwas komplett anderes als Return to ADLs, also Activities of Daily Living. Ja. Also da gibt es viele Abstufungen, die aufeinander aufbauen, dass man irgendwo hinkommt. Wenn man sich überlegt, gerade bei der ACL-Verletzung, also vorderes Kreuzband, da kommen die meisten von den Verletzten, ich habe mir da eine Studie angeschaut, das sind 81%, kommen wieder zu einem Sport. Aber nur 55% kommen wieder auf das Niveau von vorher oder drüber hinaus.
Ja.
Also das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Das ist eine Verletzung, wo viele Leute auf einem gewissen Niveau wieder Fußball spielen können. Ja. Tommy, du hast Fußball gespielt, nehme ich an.
Ja, korrekt. Ja,
also spielst du jetzt noch Fußball, hobbymäßig, spaßmäßig?
Nee, gar nichts mehr. Ich muss echt sagen, mit den Bändern hat mir mal gereicht. Ich war auch vom Kopf her nicht mehr so. Ich habe dem Ganzen nicht mehr so vertraut. Und dann... ich habe auch keinen Bock mehr, auf verletzt zu sein. Wenn ich jetzt verletze, dann wird es teuer, sage ich immer. Und deswegen mache ich das gar nicht mehr. Gerade so, wie es dann eben ist, so, ja, Jungs, lass mal ein bisschen kicken. Und da kracht es ja meistens.
Genau. Das sind die Leute, wo sich die alten Herren, die Momente, wo sich die alten Herren verletzen. 35, 37, 40 nochmal Fußball spielen wollen mit den 22-Jährigen und dann kracht es und dreimal überall.
Ja. Du hattest jetzt zwei Sachen gesagt. Einmal nach Verletzungen erreicht man nicht mehr das Leistungspotenzial, was man vorher hatte. Das ist genau diese Wellenbewegung, die du halt gerade auch in meinem Beruf hast, was viele nicht verstehen, warum wir natürlich versuchen, verletzungsprophylaktisch zu arbeiten. Ich sagte ja immer, das gibt's im Endeffekt nicht, weil es ist keine richtige Prophylaxe. Es ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass die Verletzung reduziert wird oder halt vielleicht irgendwann später erst eintritt. Weil wir halt wissen, wenn jemand auf dem Leistungsniveau ist und er verletzt sich, dann geht er erstmal wieder zurück in seiner Leistungsfähigkeit. Und um die Leistungsfähigkeit, die er davor hatte, wieder zu erreichen, das erfordert erstmal enorme Arbeit. Teilweise ist die gar nicht mehr dort. Und wenn er sich dann wieder verletzt, weil wir vielleicht zu früh wieder eingestiegen sind, dann geht das Niveau noch weiter runter. Das heißt, dieser Mensch wird nie wieder an sein Leistungspotenzial kommen. Die, die das schaffen, wenn man die mal genau beobachtet, die haben teilweise was an ihrem Stil, an ihrem Spiel verändert, um nochmal ein anderes Leistungsniveau zu erreichen. Aber sie sind nie wieder 100% der gleiche Sportler geworden, die sie vorher waren. Das wird immer extrem unterschätzt. Deswegen hat man gerade in der Jugend das Problem, wenn du da schon eine Verletzung hattest, du erholst dich schneller von der Verletzung. Aber es kann sein, dass gewisse Parameter dann einfach nicht mehr so vorangetrieben werden, wie sie halt vorher ohne diese Verletzung gewesen wären. Deswegen gibt es für mich da keine zwei Meinungen. Du musst, wenn du mit Jugendlichen und Kindern arbeitest im Leistungsbereich oder auch meines Erachtens, egal in welchem Bereich, Krafttraining implementieren, um einfach das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Und wer das immer noch nicht gerafft hat da draußen, dem kann ich da auch ehrlich gesagt nicht mehr beistehen. Das ist immer sehr schade.
Und es ist extrem schade.
Ja. Und meine größere Verletzung ist ja eine irreparable Geschichte gewesen. Die habe ich auch die Follower, die jetzt die Folgen alle schon gehört haben, auch schon mal erzählt. Ich hatte die Diagnose, dass mein Oberschenkelknochen, dass der abstirbt. Und ich habe damit 7 Monate rumgeeiert und am Ende des Tages hat sich dann rausgestellt, dass ich ein Impingement habe und quasi von der Pfanne die Gelenklippe abgerissen ist. Und das war eigentlich nur meine Diagnose. Ich habe aber 7 Monate lang nichts gemacht. Deswegen ist diese Geschichte...
Warte mal, ja, du bist diagnostiziert worden mit einer Nekrose? Also mit einer
Knochen? Femurkopfnekrose, genau.
Aber das war nicht richtig?
Das hat eine Allgemeinmedizinerin gemacht. Und dann bin ich wirklich, danach bin ich rumgelaufen, das kann sich eigentlich gar keiner vorstellen, aber mein Gehirn hat gedacht, ich wäre tot, so ungefähr.
Klar.
Und bin rumgelaufen wie ein alter Mann und jeder Schmerz, den ich hatte, war dann so, scheiße, ich habe nicht mehr lang meinen Oberschenkel. Mhm. Und bin dann komplett in Schonhaltung und was weiß ich nicht alles verfallen.
Wann war das?
Oh, wann war das? Da war ich 31, also jetzt vor 12, 13 Jahren. Lustigerweise war das, wie bei dir, ähnlich der Einstieg in meine Karriere als Trainer.
Ja.
Ich war vorher halt schon sehr sportlich, habe mich sehr viel beschäftigt, war im Fitnessstudio, tralala, habe mich natürlich viel an die Bodybuilder gehalten, weil die viel Muskeln hatten und natürlich halt diejenigen waren, die auch ins Studio gegangen sind.
Wollte ich gerade sagen, ehrlicherweise muss man sagen, dass Bodybuilder die sind, die ins Studio gegangen sind damals, weil die Kraft-3-Kämpfer, die waren in diesen normalen Fitnessstudios, wir sind ja ungefähr
noch gar nicht drin.
Die waren woanders. Das hat sich jetzt in die breite Masse hineingefressen, dass man so auch trainieren kann.
Ja.
Aber früher hast du halt einfach Leute gesehen, die Bodybuilding oder Bodybuilding-ähnliches Training betrieben haben. Das ging gar nicht anders.
Richtig.
Und wir sind alt genug, dass wir in einer Zeit aufgewachsen sind, in einem Fitnessstudio, wo man sich darauf verlassen musste, was der Hoshi neben einem gesagt hat.
Da hat er recht, egal was er gesagt hat.
Richtig. Also manchmal waren sinnvolle Sachen, aber ich kann mich erinnern an einen Typen, der war so deformiert, aber so aufgeblasen, der hat die ganze Zeit wie ein verrückter Außenrotation trainiert. Wie und Innenrotation. Weil das hat ihm mal ein Arzt gesagt. Komm, egal. Ja, Verzeihung, Kopfkino gerade. Du hast vorher was gesagt, was ich sehr spannend fand. Ich will jetzt nicht unterbrechen in dem, was du sagst, aber dass viele Leute, gerade auf einem Top-Niveau, die sich verletzen, halt zu anderen Spielern erfinden müssen. Ich denke, dass das vielen Sportlern schwer fällt. Schau dir Kobe Bryant an, der hat nach seiner Achillessehnenverletzung noch immer extrem gut Basketball gespielt, aber anders.
Ja.
Richard Sherman, Footballspieler, ein Safety bei damals den Philadelphia Eagles, viele, nein, Blödsinn, Seattle Seahawks. Seattle Seahawks dann bei den 49ers. Der ist nach seiner Verletzung zurückgekommen, war nicht mehr der gleiche, aber noch immer ein extrem guter Spieler, einfach weil er sich ein bisschen neu hat erfinden müssen. Das ist ein guter Punkt, den ich gar nicht so sehr am Radar hatte, dass das natürlich für viele Leute wichtig ist, dass man nicht versucht, eine verletzte Kopie von dem Blueprint von vorher zu werden, sondern versucht, ein neues Blueprint zu erstellen, um mit den neuen Gegebenheiten das Beste draus zu machen. Das ist ein eventuell wirklich besserer Weg zum Erfolg, aber das ist jetzt eine reine Vermutung von dem, was du gesagt hast und was mir gerade so als erstes eingefallen ist.
Wir haben das bei
Du zuerst?
Ja, also wir haben das auch ein ganz extremes Beispiel bei Cristiano Ronaldo. Der war früher halt Außenspieler, mit seiner Geschwindigkeit sehr viel gemacht, aber dem ist nicht so, dass er nicht mehr schnell ist, aber er musste sein Spiel verändern, auch nach seinen Verletzungen und natürlich auch aufgrund seines Alters und ist dann mehr in die Vorderfront als Stoßstürmer geraten. So hast du das sehr, sehr oft im, in Sportarten. Vor allem, ich sag mal, in Sportarten weniger, weil da hast du ja wirklich immer ein vorgegebenes Bewegungsmuster. Im Spielsport hast du halt die Möglichkeiten, dich auch auf neue Positionen zu bewegen. Und vor allem, wenn du vorher schon Weltklasse warst, dann fällt es dir natürlich nicht so einfach oder nicht so schwer, irgendwo anders auf einer Position nochmal Weltklasse zu erreichen, aus dem ganz einfachen Grund, weil diese Leute einfach diesen Stress, den das Spiel ihnen gibt, halt für sie halt Kinderkram ist. Für die ist das Zeitlupe, während für uns das halt alles total schnell ist, aber für die ist das halt einfach, für die ist das normal.
Absolut, und umlernen ist wahrscheinlich für jemanden wie auf dem Niveau leichter, weil die schon mal sehr viel Arbeit darin gebracht haben und die wissen den Wert von Arbeit zu schätzen. Ja. Das ist mir heute erst wieder aufgefallen. Ja. Ich habe mit einem jungen Fußballer ein bisschen trainiert, das ist der Sohn von einem Kunden, und der hat einfach nach der Hälfte keine Lust mehr gehabt. Und ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Du willst Profifußballer werden, das heißt null Biss. Ja. Keine Leidensbereitschaft. Wir haben nichts, ich habe jetzt keine dramatischen Sachen mit dem Kleinen gemacht. Ein bisschen Rumpftraining und ein bisschen Skiergometer und Ballwerfen. Aber null Biss. Also egal. Wieder ein
Exkurs. Das Problem ist halt oft, dass dort kein Verständnis ist für diese Sachen. Aber um meine Sachen nochmal abzuschließen, mir wurde dann halt quasi festgestellt, dass ich ein Impingement habe mit einem Acetabulum-Abriss, also die Gelenkklippe ist abgerissen, irreparabel, sprich, wurde mir gesagt, es muss operiert werden. Was ihr nicht wisst, ich bin, was Operationen angeht, sehr, sehr großer Schisser und habe mich dann natürlich sehr belesen, was für Möglichkeiten ich habe. Ich habe das damals schon gesagt, dass ich dann bei YouTube einen einzigen Menschen gefunden habe, der zu diesem Thema was gemacht hat. Das war ein Japaner. Mittlerweile, wenn du jetzt auf YouTube gehst und gibst das, diese Problematik ein, kriegst du 1.005 Millionen Empfehlungen, weil das natürlich damals ein extremer Trend war von Verletzungen. Prinzipiell kann das jeder haben, aber es taucht bei keinem wirklich so auf, weil er halt gar keine Probleme hat. Das ist ja.
Wobei der Fußballsport schon ein Sport ist, der sich das gerne aussucht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da warst du auch dabei, da ging es um das Thema. Und genau. Da habe ich das auch präsentiert, dass gerade beim Fußball entweder entwickelt sich durch die Art der Belastung oder die Belastung bedarf diese knöcherne Voraussetzung. Das könnte ich jetzt so nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass die meisten Fußballer, gut über 90%, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 93%, je nachdem, wie man die Studien, welche Studien man hernimmt, haben ein Hüftimpingement irgendeiner Form.
Ja, und das würde ich fast sagen, das liegt halt oft daran, dass die viel zu früh nur Fußball spielen und nichts anderes machen. Also das heißt, dass sie die ganze Zeit diese Impacts haben von Abbremsbewegung. Und wenn sie halt dann nicht die genügende Beweglichkeit haben, hast du halt dann oft die Problematik durch diese ganzen Impacts, die in die Hüfte kommen, dass du dann eventuell eher diese Wahrscheinlichkeit hast, diese Verletzung dann später mal zu haben, weil ich habe es halt auch bei meinen Fußballern erlebt, extrem viele, die diese Problematik hatten. Und lustigerweise habe ich ja dann diese OP am OP-Termintag nicht wahrgenommen, weil ich quasi diese ganzen Übungen, die dieser Japaner da empfohlen hat, umgesetzt habe und hatte auf einmal keine Schmerzen mehr. Und dann bin ich nochmal zu einem Spezialisten gegangen und der hat mich gefragt, ob ich denn im Alltag Probleme hätte. Und da habe ich gesagt, nö. Ja, dann sagt er, ja, dann würde er es nicht jetzt unbedingt operieren wollen, weil wenn ich jetzt Leistungssportler wäre, hat er gesagt, machen wir es, aber das bin ich nicht. Dementsprechend keine Probleme. Und über diese letzten 11 Jahre ist diese Problematik fast gar nicht mehr da gewesen. Also es ist wie weg. Ich habe ein bisschen eigentlich mal Bock drauf, wieder ein MRT zu machen. Aber irgendwie kraut es mir auch davon, wie sieht's wirklich aus.
Und danach kriegst du das Bein abgenommen.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Das wäre schon interessant zu sehen, aber vielleicht ist das ja auch nur ein Bild, das darf man nicht vergessen, eine statische Aufnahme im Moment.
Ja.
Die dann interpretiert wird von jemandem, der das gelernt hat, dass man statische Aufnahmen im Moment interpretiert. Das war's. Das sind schöne Landschaftsbeschreibungen im Idealfall. Und dann beschreibt das wer andere wieder in anderen Farbtönen. Also das ist etwas, was leider nicht ganz so hilfreich ist als Solo-Mittel zur Befundung. Aber es hört sich ja so an, dass ihr beide durch eure Verletzungen relativ gut in Betreuter, Tommy, du in Betreuter und Lutz, du in Eigenregie, schon mal richtige Schritte gesetzt hat, nämlich zu sehen, okay, mein Bewegungsapparat ist verletzt, vielleicht ist Bewegung tatsächlich die beste Medizin in dem Fall, eine dosierte, wohlüberlegte Belastungssteigerung, die bestimmten Parametern vielleicht oder vielleicht auch nicht zugrunde liegen sollte. Das ist ja eigentlich genau das, was wir besprechen wollten, oder?
Ja, das ist das Lustige immer, das muss ich auch immer wieder feststellen. Wir sagen immer so einen Satz, so einen Standardsatz, bevor wir ins Detail uns vertiefen. Uns fällt immer wieder auf, dass wir ganz schnell anfangen, halt in die Tiefe zu gehen. Und dann artet es meistens immer aus. Aber genau das mag ich ja an diesem Podcast-Format, weil das macht es ja auch alles authentisch.
Und interessant für Leute, die zuhören, wenn man das durchskriptet und nur sich daran hält und keinen Fluss zulässt, dann wird es ja auch Fahrt zum Zuhören.
Ja. Ich finde es auch so wichtig, einfach weil, also ich wurde bisher nur, ich hatte jetzt nicht so viel, aber immer nur gute Erfahrungen mit Physiotherapeuten gemacht. Wo ich leider nicht so begeistert bin, sind tatsächlich viele Ärzte. Also viele Ärzte bedeutet ja entweder nur, du darfst dich gar nicht mehr bewegen oder ich gebe dir eine Spritze oder ich muss operieren. Also es gibt wenige, die sich wirklich mal Zeit nehmen. Deswegen sind auch gerade, wenn es so um Sportverletzungen geht, mein erster Ansprechpartner ist eigentlich mein Physiotherapeut, weil ich so gut betreut wurde. Und die Ärzte sind bei mir eher so ein bisschen von wegen, ja, wenn ihr nichts an mir verdient, dann wollt ihr mir auch überhaupt nicht helfen und auch gar keine Zeit investieren. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir dich heute dabei haben, damit einfach nochmal verstanden wird, dass die ganze Bewegung und eine angepasste Bewegung, in welcher Form auch immer, dass das eben dann doch schon sehr wichtig ist. Und dass dann meistens komplett Ruhen in den, korrigiere mich bitte, in den allerwenigsten Fällen wirklich sinnvoll ist, sondern sollte eher sein, dass wir schnell wieder versuchen, irgendwie weiter in Bewegung zu bleiben.
Auf jeden Fall. Ich denke, dass Ruhe durchaus seinen Platz hat in der Physiotherapie oder generell in der Genesung nach Verletzung. Allerdings denke ich, dass es zu flächendeckend simplizistisch eingesetzt wird. Natürlich möchte ich jetzt einen Tommy nicht laufen sehen, wenn er gerade eine schwere Knöchelverletzung hatte. Wird auch nicht funktionieren. Aber vielleicht kann der Tommy mit Krücken ins Fitnessstudio gehen und Latt ziehen und Bankdrücken machen.
Ja.
Auch geil. Oder mit dem gesunden Bein ein bisschen Beinpresse machen. Ja. Also, das ist natürlich ein Punkt, wo ich mich oft frage, was wird von Ruhe besser? Eine Sehnenproblematik wird von Ruhe nicht besser. Da muss man belasten, sinnvoll belasten, wissen, wissen. Im Idealfall lernt man das ja auch selber, weil wenn ich jetzt dir mit einer Problematik helfe, dann versuche ich meine Erfahrung und mein Wissen mit deinem Problem zu verknüpfen. Und dann versuche ich, dass man als Physiotherapeut oder in meinem Fall ich jetzt schaue, dass ich mein Wissen, meine Erfahrung verbinde, um dir zu helfen, dein Problem zu beheben. Und dann kann das sein, dass du ein bisschen mehr Belastung oder dann mal auch ein bisschen weniger Belastung brauchst.
Das sehr gut. Also eine Sache, die ich jetzt nochmal, bevor wir dann wirklich dann auch mal in eine Struktur dann kommen, nochmal sagen wollte, das, was du gesagt hast, Boris, ist total wichtig, weil es gibt, ich kenne die Studie jetzt gerade nicht mehr genau aus dem Kopf, ihr wisst ja, wie ich bin, ich weiß zwar alles, aber ich weiß dann nicht mehr genau die Namen und so, aber es gab wohl so eine Studie mit 10 Radiologen, 10 mal das gleiche Bild und 10 mal eine unterschiedliche Meinung zu dem Bild.
Jetzt nicht genau die Studie, aber sehr ähnlich. Vielleicht meinst du, dass auch das rausgekommen, dass von den 10 beurteilenden Radiologen eigentlich keine deckungsgleiche Diagnose rauskam.
Ja, das genau.
Also die haben einfach unterschiedliche Sachen beurteilt dann als problematisch oder nicht problematisch.
Genau.
Ob das jetzt mit 9% weiß ich jetzt nicht, aber das haben wir besprochen in einer Weiterbildung, die ich gemacht habe. Das Thema eben, kann ich mich auf ein MR eigentlich, oder wie sehr kann ich mich auf ein MR verlassen, wenn es um Rückenproblematiken geht. Das war in dem Fall,
glaube ich. Und ich sage dir mal sehr gerne, du bist nicht dein MRT.
Ja, genau. Das ist überhaupt wieder den Satz. Die Leute identifizieren sich dann mit ihren Verletzungen so sehr, dass sie nach 20 Jahren noch immer den Bandscheibenvorfall von vor 20 Jahren als Grund anbringen, warum sie irgendwas nicht machen können oder das Knie. Und vielleicht mag das bei einem oder anderem auch tatsächlich noch immer ein Problem sein, aber die meisten Leute reden sich so in eine Identifizierung dieser Verletzung hinein, dass sie da nie wieder rauskommen.
Ja, ja, Boris, uns würde interessieren, worauf sollte man achten bei einem Einstieg nach einer Verletzungspause? Machst du überhaupt zum Beispiel auch eine Pause nach einer Verletzung?
Also, das ist, wenn wir jetzt über das Krafttraining reden, eine relativ unkomplizierte Sache, finde ich, zu beantworten, da die meisten Leute, die sich beim Krafttraining verletzen, meistens im Idealfall ja schon ein paar Jahre Erfahrung hatten oder jemanden an der Seite haben, der einen da ein bisschen durchbegleiten kann. Ich würde hier einfach schauen, welche Bewegungsmuster sind gerade problematisch. Reden wir jetzt mal über, ich habe mir den Rücken verletzt. Ja, das kommt ja im Fitnessstudio wahrscheinlich im Verhältnis zu anderen Verletzungen öfter vor. Die wenigsten Leute brechen sich den Knöchel, wenn sie Kniebeugen machen. Ja, vielleicht tut ihnen die Hüfte weh oder die Schulter. Also die Themen, die ich als Physio oder als Trainer sehe, sind Rücken mit langem Abstand, dann kommt die Schulter, dann kommt die Hüfte, dann kommen so Kleinigkeiten um den Ellenbogen herum und dann vielleicht mal das Knie. Sprunggelenk de facto nicht, außer die Leute haben sowieso von Haus aus eine Instabilität. Ja, that's it. Also mehr große Sachen. Wie gesagt, das größte Thema im Fitnessstudio oder in dem Fitnessbereich, wenn man mit freien Gewichten arbeitet, ist meistens der Rücken. Und da arbeite ich ganz gern mit Bewegungseinschränkungen, also Range of Motion verringern für die gleiche Übung oder ein Bewegungsmuster suchen, das die gleiche Muskulatur trainiert, ohne Scherkräfte zu erhöhen auf die Wirbelsäule, das Gewicht reduzieren, die Intensität reduzieren, also vielleicht einfach deutlich weniger Gewicht mit weniger Wiederholungen bearbeiten oder komplett auf eine andere Muskelgruppe ausweichen oder andere Bewegungsmuster suchen. Das wären mal so die Grundthemen. Oder wenn der Rücken wehtut, dass ich überlegen, ist es gut, dass ich als Alternative mich eine Stunde lang auf ein Rudergerät setze? Ist vielleicht nicht die idealste Sache.
Darf ich mal eine kurze Frage, Boris? Gibt es denn jetzt beispielsweise beim Rücken, gibt es da Studien zu? Weil ich würde vielleicht sogar, also klar, vielleicht ein bisschen Gewicht reduzieren, aber dass wir einfach sagen, wir bleiben bei dem Gewicht, nehmen aber die ganze Intensität nach unten. Das heißt, angenommen, wir machen jetzt ich nenne es ein Kreuzheben, machen wir vorher 3x200 Kilo auf A8 Wiederholungen und du würdest dann hingehen und sagen, okay, wir machen nur noch einen einzigen Satz mit den 200. Gibt es dazu Studien, wo sagen, okay, das eine ist besser wie das andere oder ist das so wirklich komplett patientabhängig?
Studien kenne ich dazu nicht. Ich glaube, die Ethikkommissionen haben bis jetzt in dem Bereich Studien bis zu 14 Kilo zugelassen oder 12 Kilo sogar nur, weil einfach die Verletzungsgefahr zu hoch wird. Das ist meistens eine Studie zum Heben. Mit Verletzten, glaube ich, gibt es sowas überhaupt nicht. Meine persönliche Erfahrung ist, jemand, der beim Rücken generell in der Physiotherapie ist meine Aufgabe ja auch so, wenn jemand mit einer Schmerzproblematik kommt, ist herauszufinden, ist das, und ich verwende jetzt eine Analogie, ist das eine Erkältung? Ist das ein grippaler Infekt? Ist das eine Grippe? Oder habe ich eine systemische Erkrankung, die nur ähnliche Symptome verursacht? Das heißt, habe ich jetzt jemanden, der sich ein bisschen den Rücken eingezwickt hat, weil er, keine Ahnung, was ein unaufmerksam war, dann wird das ein paar Tage dauern, bis das wieder besser wird. Diese Person wird relativ schnell wieder in ein halbwegs normales Training einsteigen können, ohne große Limitationen. Ist das ein grippaler Infekt? Also hat man sich wirklich etwas verletzt, aber die Schmerzproblematik und die Symptome sind relativ gut unter Kontrolle, dann wird man ein bisschen länger arbeiten müssen, vielleicht wirklich Range of Motion, Last und Übung anpassen müssen. Oder ist das eine echte Grippe? Also ist hier wirklich eine Verletzung passiert, wo ich einfach auch die Wundheilungsphasen berücksichtigen muss, weil sonst tue ich dieser Person nichts Gutes. Wenn sich jemand richtig den Rücken verletzt mit einem, ich nenne es jetzt mal einfach, Bandscheibenvorfall und einer Protrusion, also einer Vorwölbung oder einem Austreten von Bandscheibenmaterial oder Entzündungsmaterial um die Bandscheibe, das wird auch diskutiert, was ist das eigentlich für ein Gewebe? Ist es eigentlich Bandscheibenkernmaterial oder ist es Entzündungsmaterial? Gewebe. Da hat, glaube ich, der Steffen, der Physio, gibt es den noch?
Warum Stefan, der Physio?
Ja, Stefan heißt der Stefan.
Ja, den gibt es noch.
Okay. Der hat da mal was ganz Interessantes gesagt. Das ist auch schon lange her, dass ich das gesehen habe. Anywho, und da muss man anders arbeiten. Die Leute wollen auch, die können auch gar nicht. Wenn sich jemand wirklich wehtut, der wird sich nicht vorbeugen können. Ja, der wird so in Schmerzen sein, dass es vielleicht gar nicht gehen kann. Und vielleicht braucht er dann tatsächlich auch ärztliche Betreuung durch Infusionen oder durch Worst Case eine Operation, wo man Nukleusmaterial oder das entzündliche Gewebe abträgt. Also da muss man ganz differenzieren. Oder hat die Person Rückenschmerzen und es ist eigentlich eine ein Aneurysma zum Beispiel, ja, oder ein Tumor, ein metastasierender Tumor, hatte ich schon alles. Das sind Dinge, die passieren, aber sehr, sehr, sehr selten. Ich mache das jetzt schon sehr lange, ich sehe phasenweise sehr viele, manchmal ein bisschen weniger Leute, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist die Aufgabe der Physiotherapie, abzuklopfen. Kann ich eigentlich helfen? Wenn ja, wie muss ich helfen? Ist viel Hilfe und Fürsorge notwendig oder kann ich relativ schnell die Person wieder in Eigenregie arbeiten lassen, wenn eigentlich eh alles soweit okay ist und man muss nur ein bisschen was aufpassen? Also das ist die, finde ich mal, prinzipielle Herangehensweise, die jeder Physiotherapeut im Falle von orthopädischen oder traumatologischen Problematiken abchecken sollte. Wie viel meiner Hilfe ist notwendig und kann ich überhaupt helfen oder muss die Person zu wem anderen? Also das Beispiel, Tommy, mit den 200 Kilo Kreuzheben, it depends. Wenn jemand sich wirklich verletzt hat, dann wird das nicht funktionieren. Ja. Wenn jemand so ein bisschen einen Zwickel hat und einfach nur unsicher war, dann kann man sich da schnell wieder heranarbeiten. Ja? Wenn jetzt aber die Person sich zum Beispiel eine Bandscheibendeckplatte eingerissen hat, das sieht man nicht unbedingt auf einem MR und ich fange zu früh wieder mit zu viel Belastung an, dann wird das wieder passieren und dann wird es schlimmer und dann wird das immer schlimmer und dann wird es irgendwann einmal nicht mehr funktionieren. Also es gibt ein paar Punkte, die man beachten muss und das ist halt dann auch das Wissen vom, manchmal kann das ja auch ein ambitionierter Trainer schon sehr gut, weil er mit dem Klientel arbeitet. Ich denke, dass viele, ich sage jetzt mal Powerlifting-Trainer, sehr viel Erfahrung mit solchen Problematiken haben, einfach weil das immer wieder mal vorkommen kann in einem Bereich, in dem es darum geht, schwere Lasten zu heben, steigt, das hast du vorher, Lutz, gesagt, mit einem anderen Beispiel, die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung einfach an.
Genau. Ja,
das ist so. Wenn es nur darum geht, so viel Gewicht zu heben wie möglich, ihr seht, wie heißt der Isländer, Haftur?
Ja.
Haftur.
Haftur Björn, nee, ist egal. Tor.
Der Berg, Tor.
Der Berg, ja.
Genau. The Mountain, genau. The
Mountain. Wenn man sich seinen 501 Kilo Deadlift anschaut, der Mann stirbt fast. Das ist ja eigentlich für einen durchschnittlichen Menschen nichts Erstrebenswertes, so etwas zu leisten. Der braucht sicher eine Woche oder zwei einfach mal nachher Ruhe, weil die Wirbelsäule den Mittelfinger zeigen wird. Das kann einem keiner schönreden.
Ja? Tatsächlich haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Eddie Hall hat ja vorher war ja der stärkste Mann mit 500 Kilo.
Ja.
Und Eddie Hall war, jetzt lass mich lügen, die Zahl ist nicht richtig, 2 Wochen auf einem Auge komplett blind, weil einfach... Ja, der ganze Körper, es war einfach zu viel.
Da ist ein Blut, platzt überall, ja.
Der hat ja, also das war das Extremste, was der geleistet hat.
Die Leute leben ja so ein bisschen wie Achilles in Troja. Ja, wie er mit dem einen Soldaten redet, deswegen wird sich niemand an deinen Namen erinnern. Ja, wenn der jetzt stirbt, das ist ihm egal. Hauptsache, die Leute können sich in 20 Jahren noch an den Verrückten erinnern, der das gemacht hat.
Ja,
das ist ja, der durchschnittliche Mensch will ja so nicht leben.
Eine Sache, die du gerade gesagt hast, bei Verletzungen, also bei richtigen strukturellen Verletzungen, reden wir ja von Gewebsverletzungen. Und das ist auch eine lustige Geschichte. Ich war jetzt auf dem Kaderlehrgang und dann hat mir einer halt, ein Vater, hat mir die Frage gestellt, schon lustig. Ich hatte eine Schultergeschichte, das hat ja richtig lang gedauert. Warum ist das so, hat er mir dann die Frage gestellt und dann habe ich ihm das halt daran erklärt, dass natürlich einmal die Bewegung dann in gewissen Geschichten eingeschränkt ist, aber wir wissen ja nicht genau, welches Gewebe strukturell verletzt ist und jedes Gewebe hat unterschiedliche Zeiten, bis es wieder regeneriert und da wollte ich eigentlich mal ganz kurz drauf eingehen, weil das immer auch sehr interessant ist für die Leute da draußen mal zu verstehen, dass wenn du dir mit einem Messer in den Finger schneidest und hast eine kleine Wunde, die wird nach 2 bis 4 Tagen wieder okay sein. Während du aber, wenn du eine Sehnenverletzung hast, das teilweise ein Jahr bis zwei Jahre dauern kann. Und es kann bei einer Knochenfraktur auch länger dauern und so weiter und so weiter. Und teilweise hat man sogar festgestellt, dass man nach ein bis zwei Jahren immer noch im Gewebe Umbauten festgestellt hat. Deswegen so eine Geschichte, wenn du was Gewebstechnisches hast, das kann immer halt eine gewisse Zeit dauern. Und wenn du nicht die Geduld mitbringst in der Reha-Phase, dann wirst du definitiv wieder zurückverfallen in das Verletzungsrisiko.
Ja, und vor allem auch, würde ich sagen, den nötigen Ehrgeiz und auch die nötige Disziplin, auch dauerhaft wirklich versuchen, die Leistung zu steigern. Korrigiere mich, Boris, weil viele denken, ja, du gehst zum Physio und der drückt ein bisschen an dir rum und du bist geheilt so, aber es ist ja Fakt, dass du da selbst ganz viel investieren solltest, natürlich immer abgestimmt.
Da habt ihr jetzt gerade sehr viele verschiedene Punkte angesprochen, was man machen sollte und was dann oft passiert, versus die Geduld oder die Disziplin, sich einem gewissen Problem anzunehmen. Wir gehen ja oft in unserer Blase davon aus, dass die Leute, die sich verletzen, ein gewisses sportliches Know-how mit sich bringen. Sie haben schon mal trainiert, die machen einen Sport. Das heißt, das Verständnis für Leistungssteigerung passiert nicht über Nacht im Normalfall, ist meistens gegeben. Genauso geht das mit der Reha. Die Reha funktioniert nicht über Nacht. Viele Leute, das, was du angesprochen hast, Lutz, diese Gewebsschädigungen, wenn man das nicht hundertprozentig pinpointen kann, das ist oft schwierig, dann ist es tatsächlich ein feiner Grat oder ein schmaler Grat, um herauszufinden. Manchmal gelingt das intuitiv sehr gut, weil man gut auf seinen Körper achtet. Was ist gerade die richtige Belastungsgrenze und was war zu viel? Oft merken das Sportler ganz gut. Die machen das als, wenn es jetzt nicht der Beruf ist, mit dem sie ihr Geld verdienen, ist es oft die Lebensleidenschaft. Ja, wenn du kennst sicher Leute, die keine Kohle verdienen, aber die extrem gerne Handball spielen, die Radrennen fahren, die Marathon laufen oder Triathlon laufen, die laufen in ihrem guten Bereich, die versuchen sich von Jahr zu Jahr vielleicht ein bisschen zu steigern, aber Geld verdienen die nicht. Auch diese Leute kennen sich sehr, sehr gut aus mit ihrem Körper. Manchmal sind die sogar besser dran, weil sie nicht irgendwelche komischen Wappler um sich herum haben, die meinen, dass sie Profis sind, aber eigentlich keine Ahnung haben von dem. Es passiert in Fußballvereinen ganz oft, dass jemand jemanden kennt, der ist dann der Physiotherapeut von jemandem und eigentlich haben diese Leute wenig Ahnung von Belastungsheranführung. Das ist etwas, was in der Physiotherapie leider nicht so oft gemacht wird. Ist das als Antwort ausreichend? Habe ich was vergessen? Manchmal.
Also die Frage war ja, also weil du dich halt sehr auf Kraftsportler jetzt bezogen hast, im Endeffekt, ob eine Pause halt wirklich vonnöten ist.
In den wenigsten Fällen, kann ich so sagen. In den wenigsten Fällen ist es notwendig, ganz aufzuhören. Es ist vielleicht dann sinnvoll, wenn man selber keine große Ahnung hat oder wenn man niemanden zur Seite hat, der einen ein bisschen durchführen kann. Wenn wir jetzt das Beispiel Rückenverletzung hernehmen, da kann man sagen, dass man mit Range of Motion und Übungsanpassung eigentlich relativ flott wieder arbeiten kann. Und wenn man merkt, der Rücken mag nicht mitmachen, dann ist es vielleicht eine gute Idee, auf Übungen auszuweichen, wo der Rücken nicht zu viel belastet wird. Ja, ich habe jetzt ein Fitnessstudio, wo keine Geräte vorhanden sind, Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells. Da wird es ein bisschen mehr Kreativität vielleicht erfordern und Wissen der betroffenen Person oder des Therapeuten, in dem Fall ist das meistens ich, der hier hilft. In einem normalen Fitnessstudio könnte man auf Maschinentraining ausweichen und schauen, ob man mit diesem Maschinentraining eine Belastung fürs Muskeln und Strukturen bekommt, die man gerade trainieren möchte, ohne dass der Rücken, bleiben wir bei dem Beispiel eben, weiter unter Stress kommt, den er gerade nicht verträgt.
Genau.
Da würde ich gerne noch eine praktische Frage. Also viele gehen ja dann hin und sie haben eine Verletzung, wir sagen jetzt mal der Rücken, der tut weh. Und die verfallen ja dann extremst direkt in die Schonhaltung. Wie kann man da gut gegen argumentieren? Also ich sage einfach hier, versuch dich mal nicht einzumummeln, sondern versuch einfach den Körper so weit wie möglich normal zu belasten, damit wir eben hier auch nicht wieder jetzt in andere Muster verfallen, dass gegebenenfalls dann andere Strukturen überlastet sind, weil diese ja bisher so noch nicht gearbeitet haben, beziehungsweise noch nie arbeiten mussten. Kann man das schon so sagen? Oder würdest du sagen, teilweise macht es auch wirklich Sinn, in eine gewisse Schonhaltung zu gehen?
Ein guter Punkt, eine spannende Frage. Ich bin hier definitiv Team. Beides ist wichtig und gut. Also manchmal ist es okay, eine Schonhaltung zu haben, vor allem für die erste akute Phase. Vielleicht ist es dann noch gar nicht anders möglich. Ich weiß nicht, ob du nach deiner Knöchelverletzung gleich hättest spazieren gehen wollen.
Ohne keine Möglichkeit. Also ich konnte auf einem Bein humpeln und das andere wirklich so mit den Zehenspitzen so leicht den Boden berühren. Mehr war gar nicht möglich gewesen.
Also siehst du, das ist schon mal ein gutes Beispiel für, wir brauchen manchmal einfach eine Schonhaltung, eine Ausweichposition, damit die Belastung für das Gewebe, in dem Fall dein Knöchel, nicht so groß ist. Und das ist wahrscheinlich eine relativ lange Zeit so gewesen. Ich schätze mal 6 bis 8 Wochen, dass du zumindest teilentlastet unterwegs warst.
Vielleicht. Oh, nee, tatsächlich so lange nicht. Also ich würde sagen, boah, jetzt lass mich lügen. Nach 3 Wochen konnte ich relativ schmerzfrei gehen. Mhm. Und ja, Joggen hat noch ein bisschen länger gedauert, aber so wieder am normalen Alltag teilnehmen konnte ich schon wieder so nach 3 Wochen.
Ohne Krücken.
Ohne Krücken, ja. Ja.
Sehr cool. Das ist eine Verletzung, die ich verheimlicht habe vorher. Ich habe mir mit 15 beim Basketball alle Außenbänder gerissen.
Ach. Und habt ihr nur für Bänder, ey?
Ja. Das war blödisch. Also ich kann mich noch genau an das Scheißmodell dieser fucking Schuhe erinnern. Das war, die hatten so eine keilförmige Sohle. Und ich bin gesprungen,
schön,
und bin auf den Keil aufgekommen und dann ging es klack. Also ein Materialschaden der Sonderform. Und dann hatte ich einen Liegegips und kam eine Schiene und ähnlich wie bei dir, Tommy, bin ich den ersten Schritt gegangen und zack, gleich mal auf die Fresse. Der Bandagist, der mir das verpasst hat, hat gesagt, okay, vielleicht ist es doch noch Zeit für Krücken. Und ich habe da relativ lang arbeiten müssen, bis das wieder gut ging. Kann mich jetzt erst daran erinnern, komisch, dass ich das so verdrängt habe, dass ich ja auch eine Knöchelverletzung hatte. Vielleicht, weil ich mich immer gern für unkaputtbar halte, auch noch mit 40. Ja.
Find ich ganz lustig, dass du das nochmal angesprochen hast, weil natürlich immer, wenn fremdes Material an unseren Körper haftet, ist natürlich, wenn man es nicht weiß, du machst eine höhere Sohle, sagen wir mal, du würdest jetzt mit High Heels Basketball spielen, dann könnte es sein, dass du dadurch einfach die Verletzungswahrscheinlichkeit einfach erhöhst. Und das passiert dann halt einfach. Und deswegen geht es manchmal gar nicht so immer darum, dass der Schuh überragend geil aussieht, sondern die höchste Funktionalität für dich mitbringt, für dein Gewebe, für deine Struktur des Bandapparats. Weil das ist auch eine Sache, ich weiß nicht, ob du die unterstützt, aber was immer unterschätzt wird, ist ja immer so, es gibt ja jetzt mittlerweile ganz viele Leute, die da immer hochladen, du verletzt dich, weil du das und das nicht machst und tralala. Die vergessen aber die ganze Langzeitentwicklung eines Menschen plus dem seine DNA, die er vielleicht von Vorfahren übernommen hat, sprich seine Genetik. Und das ist ja eine Sache, die ja viel weittragender ist. Eine Verletzung hat ja erstmal nicht immer, klar, ist es in der Situation passiert, aber es kann halt auch vieles schon vorher passiert sein, was zu einer Verletzung führt. Ein Kollege von mir hat sich zum Beispiel die Achillessehne gerissen, hat nie eine pathologischen Befund gehabt für die Achillessehne. Wir wissen ja zumindest das, was ich gelesen habe, dass dann halt schon vorher ein Schaden in der Achillessehne war, aber halt einfach kein pathologischer Befund. Und er hat weiter belastet. Das kann ich
erklären.
Ja.
Es kommt in dem Fall zu einer stillen Entzündung, die ist so, oder lokalen, ich nenne es mal Entzündung, in der Mangelung eines besseren Ausdrucks. Und dadurch kommt es zu einer Kollagenase, zum Auflösen des Kollagengewebes in den Sehnen. Und dann macht man einen unaufwärmenden, schnellen Schritt und es geht klang, klonk. Und das Gewebe, das eigentlich elastisch nachgeben sollte, kann auf einmal nicht mehr elastisch nachgeben oder es ist einfach zu wenig vorhanden. Schmerzfreie Sehnen. Nein, warte mal, wie ist der Spruch gewesen damals, dass ich es nicht falsch sage? Schmerzende Sehnen reißen kaum.
Genau, das ist das Lustige, weil ja heute alle immer davon sprechen, schmerzfrei zu sein und ja, keine Schmerzen bekommen. Und ich sage immer, seid froh, dass ihr Schmerzen habt.
Dazu muss man sagen, Schmerzen machen einen achtsam auf ein Problem und deswegen wird das Bewegungsverhalten angepasst. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich freuen darf, wenn man Schmerzen hat und sagt, ich denke, geil, voll drauf.
Die Nein, aber man sagt, kann es aus einer anderen
Perspektive. Es ist cool, dass wir alle Schmerzen haben. Wir müssen jetzt einfach komplett eskalieren. Schmerzen weisen einen darauf hin, Achtung, Kave, da ist irgendwas nicht ganz cool, schau mal hin. Wenn man keine Schmerzen hat, kann man das ja gar nicht machen. Das ist genauso wie, wenn man nicht weiß, dass man Bluthochdruck hat oder dass man schlag mich tot Cholesterinwerte hat wie ein cholesterinkranker Mensch, wird man irgendwann mal umfallen und sich denken, ja, was passiert? Ja, also das sind so die Sachen, die still im Körper ablaufen, die man nicht unter Kontrolle hat. wenn man nicht hinschaut, mal, ja.
Da hätte ich eine interessante oder eine gute Frage dazu. Das heißt jetzt zum Beispiel, der hat diese stille Entzündung in der Achillessehne entwickelt und der macht aber trotzdem weiter Wadenheben und versucht auch teilweise, weil wir ja mittlerweile wissen, dass Heavy Slow Resistance ein bisschen größeren Vorteil gegenüber exzentrischem Training hat. Das macht er alles, aber trotzdem hat das dann keine Bewandtnis für die Sehne. Oder siehst du da eine Chance für, dass es dadurch wieder besser wird?
Puh, ist eine gute Frage.
Weil man weiß es ja nicht.
Ja. Ich denke, dass diese Umbauprozesse, die Zellregeneration, das passiert ja permanent jeden Tag im Körper. Milliardenfach. Ja. Also unser Körper ist ja permanent im Umbau. Ich glaube, die Lunge ist alle 7 Jahre neu oder generell alle Zellen im Körper werden alle 7 Jahre erneuert. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir verändern uns ja auch permanent. Deswegen ist ja auch das Altern gefährlich im Bereich von zum Beispiel Krebserkrankungen, weil der Körper mit dieser Zellveränderung oder Erneuerung nicht mehr ganz so mitkommt und manche Zellen ein bisschen mutieren. Ein gesunder Körper hat das gut unter Kontrolle oder ein gesundes Immunsystem eigentlich. Die Zellen werden einfach abgemurkst und existieren nicht mehr. Das ist eine spannende Frage. Ich denke, es ist eine reine Vermutung, ohne sich auf wissenschaftliche Informationen zu stützen, dass wenn diese Person mit Krafttraining anfängt zu arbeiten, da die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung deutlich sinken wird. Die Achillessehnenverletzungen, die ich gesehen habe, waren meistens bei sehr starken Sportlern, die unglückliche Zufälle zusammengekommen sind, also wo unglückliche Umstände zusammengekommen sind, oder bei älteren Leuten, die dann noch mit, wie alt war der? Der war damals 62, das ist meine erste Achillessehne. 62, hat Fußball gespielt im Winter, die Halle war kalt, die Heizung ist ausgefallen, sie haben nicht viel Aufwärmen gemacht, erster schneller Antritt, zack, die Sehne war durch. Ja. Und weil Alt- und Achillessehne relativ starke Komplikationen mit Wundheilung, hat das nicht so gut funktioniert. Ja. Er hat sich bei einem Spiel die Achillessehne gerissen und seiner Meinung nach, und das denke ich, ist ein relativ nachvollziehbarer Verletzungsmechanismus. Er war im Scrum, hat einen Fuß angedrückt, das war Kunstrasen. Beim echten Rasen wäre eine Grasnarbe ausgerissen und die Kraft, die er aufgewandt hätte, wäre in diese Grasnarbenverschiebung hineingegangen. So konnte er nicht aus und die Kraft, die Last für die Achillessehne wurde zu hoch und sie ist gerissen. Ja. Also Verletzungen können ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen passieren.
Es gibt ja, dadurch, dass wir in der NFL halt nach dem ersten Lockdown extrem viele Achillessehnenverletzungen hatte, sind sie ja jetzt aktuell in einem Jahr, wo sie so und so viel, ich glaube 22 war mein letzter Stand, Achillessehnenrisse mittlerweile hatten. Und dann gibt's ja dann die extremen Diskussionen, wieso, weshalb. Und dann gibt's dann die ganzen Leute, die dann sagen, hättest du mal das gemacht, hättest du mal das gemacht.
Na gut, das hat die Fahrradkette, oder?
Also. Genau.
Nachhinein aber schlauer.
Ja, die Problematik ist einfach, du kennst nicht das ganze Leben von dem, du weißt nicht, bei welchen Kräften das alles entstanden ist und so weiter und so weiter. Deswegen ist eine Verletzung gut zu wissen. Also ich denke, das kannst du auch gleich nochmal dann erklären, das muss man erstmal erörtern, wie das Ganze entstanden ist. Und hier machen wir jetzt erstmal Schluss für diese Folge. Das wird der erste Teil. Ich hoffe, bis jetzt waren einige Themen dabei, die euch angesprochen haben, und freut euch auf den zweiten Teil mit Boris. Und bis bald zum zweiten Teil. Euer Lutz und Tommy.